Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Und dazu begrüßt sie Florian Felix Wey. Eine glückliche Nachricht für die ansonsten gebeutelte deutsche Autoindustrie kam letzte Woche aus China. BMW darf künftig an einem nordchinesischen Werk 75% der Anteile halten, statt wie bisher nur 50. Die Bayern jubeln und der Rest der Welt fragt sich, ob China inzwischen womöglich weltoffener und ein größeres Vorbild für Europa ist als das Trumpsche Amerika. Auf dem Buchmarkt jedenfalls türmen sich die Veröffentlichungen von China-Kennern, die das Staatsmodell aus Einparteienherrschaft minus bürgerlichen Freiheiten dafür aber mit rasantem wirtschaftlichen und technologischen Erfolg mal freundlich beleuchten, mal energisch davor warnen. In dieser Lesart am Samstag mit politischer Literatur greifen wir ein paar Exemplare aus dem Bücherberg heraus. Ein weites Feld, bei dem wir nicht viele einleitende Worte verlieren wollen, sondern uns gleich zwei Neuerscheinungen im Doppelpack widmen. Klaus-Rüdiger May las Die Welt des Xi Jinping des Briten Carrie Brown und China verstehen des Österreichers Robert Fitztum. Hören wir seine Eindrücke.
Vielleicht ist Chinas Staatschef Xi Jinping der mächtigste Mann der Welt. Vielleicht teilt er sich das oberste Treppchen mit Donald Trump. Das hängt von der Definition von Macht ab. Viele Wege führen zum Verständnis Chinas. Bedenkt man jedoch die Machtfülle Xi Jinpings, der 2017 zum Staatschef auf Lebenszeit ernannt wurde, dann begreift man im Spiegel seines Denkens und Handelns das moderne China. Es war Xi, der den großen Plan mit den zwei strategischen Zielen verkündet hat, dass 2021 China eine Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand und 2049 ein modernes sozialistisches Land sein soll. Die Faszination, die für linke und linksliberale Intellektuelle von China ausgeht, besteht darin, dass es im Gegensatz zum europäischen Sozialismus im Reich der Mitte scheinbar gelungen ist, die Diktatur einer Partei, die Verweigerung grundlegender demokratischer Rechte in Kombination mit einer kapitalistischen Marktwirtschaft durchzusetzen. Die Grundlage hierfür bildet das chinesische Ideal der perfekten Einordnung des Einzelnen in das gesellschaftliche Gefüge. Der Sinologieprofessor Carrie Brown will in seiner knappen Darstellung alles, was man über das neue China wissen muss, dem Leser vermitteln. Seine Grundthese lautet:
China einzubinden ist längst nicht mehr die Frage. China bindet uns inzwischen ein. Sein Scheitern wäre unser Scheitern.
Allerdings vermeidet Brown, eine Biografie Xi Jinpings abzuliefern. Ausgehend von gesicherten biografischen Angaben gewährt der Sinologe Einblicke anhand von Themen wie Xi als Parteimann, Xis Werte, Xi und das globale China. Es zeigt, dass Xis Denken von vier mächtigen Strömungen geprägt wurde. Vom Maoismus, vom chinesischen Nationalismus, vom Pragmatismus und vom Konfuzianismus. Während Mao das Verdienst zukäme, China geeint zu haben, hätte Deng Xiaoping die große Erkenntnis gehabt:
Ohne materiellen Wohlstand würde der große nationale Traum Chinas niemals von der Stelle kommen.
Einerseits hält Xi in maoistischer Tradition am Primat der Partei als einziger politischer Kraft Chinas fest. Andererseits begreift er in der Nachfolge Dengs, dass sich Chinas Aufstieg an die Spitze der Welt nur durch wirtschaftlichen Erfolg in kapitalistischer Weise vollziehen kann. Die Wirtschaftsstrategie Dengs forderte einen hohen Preis. Die Umwelt litt, Armut und Elend nahmen zu und die Korruption zerstörte die Partei. Xi erkannte, dass Chinas nationaler Aufstieg nur verstetigt werden konnte, wenn er ein Bündnis mit der Mittelschicht eingeht. Demzufolge führte er eine harte Antikorruptionskampagne durch und verpflichtete die Parteikader, sich nicht wirtschaftlich, sondern nur auf politischem Gebiet zu betätigen. Das Eigentum wird geschützt und auf die Einhaltung der Gesetze geachtet. Das Wirtschaftswachstum verlangsamt sich zwar, doch wurde nun die Mittelschicht in den großen chinesischen Traum, eine führende Nation zu sein, mitgenommen. An dieser Stelle verliert Brown allerdings die Distanz zu seinem Gegenstand und wird zum Agitator, wenn er schreibt:
Niemand außerhalb von China hat irgendein moralisches oder sonst wie geartetes Recht, die Nation, die Xi führt, ihren Augenblick der Erfüllung zu versagen.
Auch nicht, wenn das zur Ausbeutung und Unterdrückung Dritter führt? Brown kritisiert Trump für dessen Nationalismus, übersieht aber, dass die chinesische Art der Globalisierung nationalistisch basiert ist. An dem Patentklau, dem fehlenden Schutz geistigen Eigentums, schaut der Autor verschämt vorbei, dass die Chinesen durch die brutale Ausbeutung der Rohstoffe Afrikas einen Teil der Fluchtursachen schaffen, die die Bundeskanzlerin beständig bekämpfen will, spielt bei ihm keine Rolle. Kerry Brown preist fast auf jeder Seite, dass Chinas Aufstieg zur mächtigsten Nation ein Segen für die Welt sei, doch kann er nicht erklären, worin der Segen besteht. Liest man das Buch mit kritischem Blick, stellt es eine gute Einführung in das gegenwärtige China dar. Auch in Robert Fitztums Buch »China verstehen« spielt Xi Jinping die zentrale Rolle. Wenn Kerry Brown noch eine gewisse Distanz wahrt, erfährt man aus Fitztums Buch ungefiltert die offizielle chinesische Doktrin und Argumentation. Ein mit den Werten der Aufklärung lebendes Publikum sucht der Autor über Xis diktatorische Machtfülle zu beruhigen.
Bei der Hervorhebung der besonderen Rolle Xi Jinpings geht es also nicht um Personenkult und Machtzementierung, sondern um die Steigerung des Vertrauens in die zentrale Führung sowie um Disziplin, Effizienz und Verantwortung bei der Umsetzung von Beschlüssen.
In dem Projekt der Neuen Seidenstraße sieht der Autor eine die ganze Menschheit beglückende Unternehmung und blendet die machtpolitischen und hegemonialen Ziele aus. Geistiger Diebstahl und Patentklau, was euphemistisch Know-how-Transfer genannt wird, werden zu einer Art Geschäft erklärt, denn im Gegenzug
gestattet China ausländischen Unternehmen, in China zu investieren, den chinesischen Markt zu beliefern und den Profit, den sie durch die Arbeit chinesischer Arbeiter machen, ins Ausland zu transferieren.
Man stelle sich diese Grundregel für den Welthandel, für eine globalisierte Welt vor, dann würde weder Welthandel noch eine globalisierte Welt existieren. In diesem Satz führt Robert Fitztum alles, was er über Chinas positive Rolle, über das Prinzip des gegenseitigen Nutzens sagt, ad absurdum. Das Buch des österreichischen China-Experten ist dennoch nützlich, zumal der Blick auf die Wirtschaft wesentlich konkreter als bei Braun ist. Wirtschaftsdaten und statistische Werte stimmen zumeist, nur folgt die Interpretation der Daten der chinesischen Propaganda. Das Buch wurde aus der Perspektive geschrieben, dass die USA unter Trump einen Wirtschaftskrieg gegen ein unschuldiges und nur seine legitimen Rechte wahrnehmendes China führt. Um China zu verstehen, muss man den großen Schritt in das vollkommen andere Koordinatensystem des Geistes wagen. Das gelang beiden Autoren hervorragend. Weit schwieriger scheint es jedoch zu sein, mit dem erworbenen Wissen und den gemachten Einsichten den Schritt wieder zurück in die eigene Denktradition zu machen.
Meint Klaus Rüdiger May. Er besprach zwei Bücher, Die Welt des Xi Jinping von Kerry Brown, aus dem Englischen von Brigitte Höhenrieder, S. Fischer Verlag, 160 Seiten, 16 Euro. Und China verstehen, Promedia Verlag, 224 Seiten, 17,90 Euro. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir blicken weiter ins Paralleluniversum China. Dass dort manches anders läuft als bei uns, haben wir schon den ersten beiden Büchern entnommen. Jetzt aber liegt vor mir ein Buch mit einer klaren Ansage. Sein Titel lautet Zukunft? Fragezeichen. China? Ausrufezeichen. Mit dem Autor Frank Sieren, langjähriger China-Korrespondent deutscher Medien, heute vornehmlich fürs Handelsblatt tätig, bin ich nun in Peking verbunden. Guten Tag, Herr Sieren.
Guten Tag.
Ich fasse mal ultrakurz Ihr Buch zusammen. Der Westen ist out, die zerstrittene EU sowieso, China ist in und Afrika als schlafender Riese wird nicht von uns, sondern von den Chinesen aufgeweckt. Es sei fraglos so, sagen Sie, dass den Chinesen aus technologischen und wirtschaftlichen Gründen die Zukunft gehöre. Warum? Was spielt denen in die Hände bzw. was bläst uns ins Gesicht?
Naja, das ist am Ende ganz einfach. 500 Jahre lang haben wir, die Minderheit im Westen, die Spielregeln der Welt bestimmt. Und diese Zeit geht jetzt einfach zu Ende. Jetzt sagt die Mehrheit der Welt unter der Führung der Chinesen, wir wollen unsere Spielregeln selber bestimmen. Wir haben selber Vorstellungen davon, wie die Welt aussehen soll und wie wir leben wollen. Und jetzt kommen sie langsam in die Situation, in die Lage, dass sie ihre Interessen auch durchdrücken können. Das ist so ein bisschen wie mit dem Adel und dem Bürgertum im 19. Jahrhundert. Da haben die Bürger und die Unternehmer irgendwann dann auch gesagt, jetzt ist genug mit dem Adel, jetzt wollen wir mitbestimmen. Und von diesem Zeitpunkt an ist der Adel eigentlich kontinuierlich abgestiegen.
Der Adel sind wir in Ihrem Bild.
Der Adel sind wir. Wir sind der Adel der Welt. Und diese Entwicklung vollzieht sich hier eben jetzt auf globalem Maßstab. Man kann nicht genau sagen, in welcher Geschwindigkeit das sich vollzieht. Es kann auch Rückschritte geben. Wir können auch nochmal sozusagen Land gewinnen. Aber der Trend ist für mich ziemlich eindeutig.
Sie haben ja jetzt eine Steilvorlage geliefert, indem Sie auch gleich wieder das Wort Spielregel benutzt haben. Das fällt so oft im Buch, dass ich es nachgezählt habe. Das kann man ja in einer PDF ziemlich einfach machen. Es fällt ungefähr 42 Mal. Aber das Wort, das es eigentlich meint, nämlich Machtpolitik, kommt kaum vor. Warum nennen Sie das Spielregel? Warum sind Sie so verliebt in das Wort Spielregel, als sei das ein Spiel? Es ist doch tatsächlich ein harter Interessenkampf, der sich da zwischen West und Ost abspielt.
Ja, und ich würde bei der Spielregel eher die Betonung auf Regel nehmen. Und ich finde es deswegen besser, weil es ein neutraleres Wort ist als sozusagen Machtkampf. Denn es geht am Ende natürlich um die Regeln, wie man zusammenlebt. Das betrifft das wirtschaftliche Zusammenleben genauso wie kulturelle Fragen, wie ethische Fragen, wie zum Beispiel das Thema Individuum und Gemeinschaft. Ja, wo ist das Schwergewicht? Was spielt eine größere Rolle kulturell? Und deswegen ist mir das Wort Regeln eigentlich sympathischer in diesem Zusammenhang.
Ich habe, das werden Sie vielleicht gleich merken, ein bisschen Bauchschmerzen bekommen bei der Lektüre. Und zwar genau an dem Punkt, den Sie da gerade schildern. Sie sind ein Relativist. Sie sagen, der Universalismus, den wir haben mit Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und so weiter, ist ein westlicher Universalismus. Der gilt nicht für China. Die können ihr Ding machen und wir handeln das alles neu aus. Da bin ich vehement anderer Meinung. Das ist natürlich eine ethische Position, die es zu verteidigen gibt. Und gerade im Verhältnis zwischen Individuum und kollektiv sieht es doch in China für mich ganz erschreckend aus.
Ja, natürlich muss man die verteidigen, aber man muss auch realistisch sehen, dass die andere Seite, die Chinesen, doch eine andere Vorstellung von Universalismus haben. Nämlich, da geht es dann wieder um die Spielregeln, auf die man sich gemeinsam eignet. Natürlich müssen wir unsere Position verteidigen. Aber wenn wir mit dem Anspruch daherkommen, dass unsere Position universell ist, dann wird es natürlich schwierig. Wir können halt nicht mehr bestimmen, wir müssen überzeugen. Aber es ist natürlich realistisch zu sehen, dass wir die Chinesen nicht mehr zwingen können, so zu leben, wie wir uns das vorstellen. Die Zeiten sind leider vorbei.
Wer sehnt sich schon danach zu wählen, wenn er erfinden kann? Ein starker Satz von Ihnen. Sie wollen damit sagen, die wirtschaftliche Freiheit ist hoch für Start-ups etc., für junge Leute in China. Und das nimmt man dann in Kauf. Es gibt keine Sehnsucht nach bürgerlicher Freiheit. Ist das so?
Das ist so in weiten Bereichen der Gesellschaft. Das Problem ist halt für uns, dass es sehr, sehr schwierig vorstellbar ist, dass man auf der einen Seite eine Situation hat, in der die Zivilgesellschaft immer enger an die Kandare genommen wird. Die Journalisten, die Filmemacher und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite gibt es im Bereich der Start-ups eine Freiheit, wie es sie vielleicht sonst nirgendwo gibt. Das gibt es aber gleichzeitig. Das ist sehr schwer vorstellbar, aber das ist leider so. Generell ist den Menschen in China, wenn man das überhaupt so generalisieren kann, natürlich im Moment der wirtschaftliche Aufstieg und die Stabilität im Land wichtiger als die Mitbestimmung. Das könnte sich irgendwann ändern, aber im Moment ist das noch anders. Deswegen sind viele Chinesen, die im Ausland studiert haben, sehr gerne bereit, nach China zurückzukehren nach ihrem Studium, und zwar die allermeisten. Deswegen reisen Millionen von Chinesen in die Welt, kommen aber alle wieder zurück. Weil sie am Ende, und das ist dann ein Kompromiss, das Gefühl haben, dass das doch im Moment etwas ist, mit dem sie leben können, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Sind Sie als Autor Cum Grano Salis fasziniert von diesem chinesischen Modell wegen seiner Effizienz?
Nein. Fasziniert bin ich davon. Fasziniert ist auch das falsche Wort. Erstaunt bin ich davon, wie geschickt sozusagen sie sind, wenn es darum geht, sich selbst in der Welt eine Rolle zu finden.
Zum Beispiel
Zum Beispiel in Afrika, zum Beispiel wenn es darum geht, in internationalen Institutionen eine Rolle zu spielen und so weiter und so fort. Da haben sie eine Strategie, die sie auch sehr geschickt umsetzen. Sie denken im Unterschied zu den meisten westlichen Ländern weit in die Zukunft. Und das ist etwas, was mich überrascht und erstaunt.
Nun sind Sie Wirtschaftsfachmann, bin ich nicht, jedenfalls nicht in dem Maße, wie Sie es sind. Insofern halte ich die Fakten, die Sie mir da erzählen, auch für völlig unbestritten, auch die Erfolgsstorys. Dann kam aber diese Tage ganz frisch heraus die Wettbewerbsfähigkeitsstudie des Weltwirtschaftsforums. USA Platz 1 immer noch, Platz 2 ein asiatisches Land, Singapur Platz 3 Deutschland, China Platz 28 weit abgeschlagen. Also sind das nur unsere falschen Kriterien oder ist es vielleicht, stellt sich das vor Ort anders dar, als wir das wahrnehmen?
Da ist natürlich immer die Frage, welche Kriterien man da ansetzt. Zum Beispiel sind wir in der Grundlagenforschung noch viel weiter als die Chinesen, aber wir haben das Problem, dass wir unsere tolle Forschung nicht in alltägliche Produkte umgesetzt kriegen. Das heißt, wir erfinden was, aber es nützt uns am Ende nichts. Bei den Chinesen ist es umgekehrt, die können mit sozusagen relativ wenig Innovation dann ein neues Produkt entwickeln, das in den Markt tun. Jetzt kann man natürlich unterschiedlicher Ansicht sein, was innovativer ist. Da wird ein Mitarbeiter des Fraunhofer-Instituts sicherlich anders argumentieren als ein Bürger auf der Straße, der nachher irgendetwas haben möchte, mit dem sein Leben leichter wird. Also insofern würde ich diese Untersuchung jetzt sozusagen in eine Reihe von anderen Untersuchungen einreihen, die durchaus zu einem anderen Ergebnis kommen.
Sie sagen im Buch, glaube ich, relativ zum Anfang, dass es in Europa oder im Westen überhaupt so einen verzerrten Blick auch unter den Korrespondenten und den sogenannten China-Experten auf China gibt. Wäre das diese Studie auch so ein Beleg dafür?
Nein, da ging es mir eher um das Thema Perspektivwechsel. Das ist ein großes Problem für uns, zu lernen, die Welt mit den Augen der anderen zu sehen und darüber nicht nur China besser zu verstehen, sondern auch uns. Das ist etwas, was wir früher nicht so gebraucht haben. Da hat der Westen die Spielregeln bestimmt. Das wird aber was, was in der multipolaren Weltordnung immer wichtiger wird. Nicht so sehr, um ein China-Versteher zu werden, sondern um eine Strategie entwickeln zu können, wie wir unsere Vorstellungen, unsere Werte und das, was uns lieb und teuer ist, besser in diese neue globale Weltordnung einbringen können.
Perspektivwechsel mit Frank Sieren. Wir sprachen über sein Buch Zukunft, Fragezeichen, China, Ausrufezeichen, wie die neue Supermacht unser Leben, unsere Politik, unsere Wirtschaft verändert. Penguin Verlag, 368 Seiten, 22 Euro. Catherine Russell mit Swing, Brother, Swing. Hätte sie auch den Sisters zurufen können. Warum eigentlich nicht? Vermutlich, weil Frauen oft immer noch in der zweiten Reihe stehen. Wie es in China den Frauen geht, erfahren wir nun aus einer Rezension von Alma Gretenkort. Sie hat das Buch Mulans Töchter der niederländischen Autorin Bettine Vriesekoop gelesen und erklärt uns erstmal, wer denn diese Mulan gewesen ist.
In einem kleinen Dorf im Norden Chinas lebte im 5. Jahrhundert eine junge Frau mit dem Namen Hua Mulan, Blüte des Mongolienbaumes. Eines Tages rief der König alle Männer zum Kampf gegen die feindlichen Horden eines wilden Volkes auf. Da ihr Vater zu alt und zu krank für den Krieg war, entschied sich Mulan, an seiner Stelle in den Kampf zu ziehen. Sie schnitt sich das Haar kurz, legte die Rüstung ihres Vaters an und kämpfte 12 Jahre lang als getarnter Soldat. Als Heerführerin schaffte sie es, die wilden Eindringlinge in die Flucht zu schlagen. Für ihre Hingabe und ihren Mut wird sie bis heute von vielen Chinesen verehrt. Die niederländische Autorin Bettine Vriesekoop begibt sich mit ihrem jüngst erschienenen Buch Mulans Töchter auf Spurensuche. Sie will wissen, wer sind heute Chinas starke Frauen? Was treibt moderne Frauen der neuen Mittelklasse an? Wie verändern sie das Gesicht Chinas? Vriesekoop, Jahrgang 1961, hat einen originellen Zugang zur chinesischen Gesellschaft. Als Tischtennisprofi reiste sie in den 80er Jahren durch die Volksrepublik und duellierte sich mit jungen Chinesinnen auf dem Sportplatz. Das Land und seine Leute faszinierten sie. Vriesekoop studierte Sinologie und arbeitete später auch als Auslandskorrespondentin in Peking. Für das Buch Mulans Töchter ist Vriesekoop in den Jahren 2012 bis 2014 mehrere Male nach Peking gereist, wo sie mit unverheirateten Frauen zwischen 20 und 35 Jahren sprach und zwei Expertinnen für Frauenfragen interviewte. Der thematische Fokus der Interviews liegt auf der Sexualität ihrer Gesprächspartnerin. Für Vriesekoop ist die Selbstbestimmung der Frau zentral mit der freien Auslebung ihrer Sexualität verknüpft. Ihr Buch soll uns die Geschichte der Sexualität der chinesischen Frau und ihre heutige Haltung dazu näher bringen. In einem Teehaus im Pekinger Stadtteil Qianmen lernen wir Zhu Zhu kennen. Die 27-Jährige kommt aus einer wohlhabenden Bildschnitzerfamilie, hat eine gute Ausbildung genossen und bereits das Geschäft ihres Vaters übernommen. Materiell scheint sie alles zu haben, es fehlt bloß der Ehemann. Sie hat allerdings Probleme, einen geeigneten Mann zu finden. Die alleinstehende junge Frau ist eine Shengnü, ein sogenanntes Essensrestchen. Wie viele ihrer Altersgenossinnen findet sie keinen Ehemann, da Männer lieber nach unten heiraten, also Frauen aus niedrigeren sozialen Milieus bevorzugen. Außerdem ist sie sehr verklemmt, was ihre Sexualität betrifft. Sie ist nie richtig aufgeklärt worden. Von Shu Tu kann man das nicht behaupten. Sie kommt aus der Provinz und arbeitet in Peking für ein Internetunternehmen, das Sexspielzeuge verkauft. Sie richtet wöchentlich Salons aus, in denen sie sexuelle Aufklärung betreibt und ihre Produkte vorführt. Shu Tu schenkt der Autorin während des Interviews Lustkügelchen. Die seien schließlich ideal für Beckenbodenmuskeln. Sie möchte ihren Landsfrauen bei etwas Wesentlichem helfen. In Kontakt mit ihrem eigenen Körper, ihren Wünschen, Vorlieben und Aversionen, ihrem Selbstvertrauen und ihrer Identität zu kommen. In der Küstenstadt Tianjin begegnet uns Lan Lan, eine ehemalige Wanderarbeiterin und Ex-Prostituierte, die mittlerweile ihre eigene NGO gegründet hat, um Sexarbeiterinnen legal zu unterstützen. Sie berichtet von der ausweglosen Situation von Millionen Chinesinnen. Viele Migrantinnen vom Land hätten die Illusion, sie könnten in der Stadt anständige Arbeit finden und irgendwann dem Mittelstand angehören. Sie glaubten sogar, sie könnten mit etwas Glück reich werden. Die raue Wirklichkeit der Stadt sei für sie eine herbe Enttäuschung. Dass sie schließlich in der Prostitution landeten, sei eine Frage des Überlebens. In allen Gesprächen wird deutlich, dass die Chinesinnen immer noch stark in alte Rollenmuster eingezwängt sind. Friese Koops Kontaktfrau Hu Ye schildert eindringlich, wie ihre Großmutter noch gebundene Füße hatte. Der Konfuzianismus, in dem Sex nur eine funktionale Rolle einnimmt, beeinflusst auch im modernen China die Menschen noch sehr stark. Die Autorin hat eine ungezwungene Art, auf Augenhöhe mit den Protagonistinnen zu reden. Und eine seltene Gabe, die Interviews mit leichter Hand zu kontextualisieren. Neben den großen Trends der chinesischen Geschichte kommen so chinesische Mythologie, Popfilme und aktuelle Superstars zu ihrem Recht. Insofern China bei uns als bedrohliche neue Weltmacht oder bestenfalls knallharter Geschäftspartner wahrgenommen wird, ist Mulans Töchter eine willkommene Ergänzung. Der empathische Zugang, den Friese Koop wählt, sorgt für ein humaneres China-Bild.
Das meint Alma Gretenkort, die Mulans Töchter der niederländischen Autorin Bettine Friese Koop gelesen hat. Übersetzt wurde das Buch von Bärbel Jennecke. Erschienen ist es im Krefelder Pirmoni Verlag. 240 Seiten kosten 16,90 Euro. Wenn sich die Tonqualität gleich etwas verändert, dann liegt das nicht an Ihrem Radio, sondern daran, dass sich der nächste Gesprächspartner auch weit weg von uns aufhält. Allerdings nicht in der Volksrepublik, sondern in der Republik China, besser bekannt als Taiwan. Letzteres hat vielleicht Vorteile, denn wir müssen jetzt nicht fürchten, dass irgendein chinesischer Algorithmus missliebige Sätze aus unserem Gespräch herausschneidet. An sowas hat die Demokratie Taiwan kein Interesse, die Volksrepublik China schon eher, wie ich aus Kai Strittmatters Buch »Die Neuerfindung der Diktatur« gelernt habe. Er ist jetzt am anderen Ende der Leitung und der Welt. Schönen guten Morgen, Herr Strittmatter.
Guten Tag.
Als Xi Jinping letztes Jahr sich die Macht auf Lebenszeit garantieren ließ, wurde von der chinesischen Zensur im elektronischen Meinungsverkehr die Worte »nicht einverstanden« einfach gesperrt. Dann trat der neue Sonnenkönig vor die Presse und zitierte Dichterworte, nämlich »Ich brauche niemanden, der mich schön redet. Mir genügt es, dass meine Integrität das Universum erfüllt.« Wow, ist das Diktatur in schönster Perfidie?
Ja, das klingt schon ein bisschen kaiserlich. Dieses Zitat, das ist ein altes Gedicht. Ein Gedicht aus einer vorhergegangenen Dynastie. Und dass Xi Jinping so etwas sagt, das macht er sicher nicht zufällig. Er ist einer der mächtigsten Männer, die dieses Land je geführt haben. Seit Mao Zedong, also seit mehr als 3 Jahrzehnten, war keiner mehr so mächtig wie er.
Wie würden Sie denn die Staatsform Chinas benennen?
China ist ein autoritärer Staat und was ich nie verstanden habe, ist die Scheu der Menschen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, China eine Diktatur zu nennen. China ist seit 1949 eine Diktatur und es war es zu jedem Zeitpunkt. China nennt sich selber auch so. In der Verfassung der Kommunistischen Partei, aber auch in der Staatsverfassung steht drin, dass es eine Diktatur des Volkes ist. Und dieses Wort kann man durchaus nehmen.
Diese Diktatur legt auf zwei Dinge ganz besonders Wert, nämlich auf Stabilität und Harmonie. Ich bin harmonisiert worden, sagt man in China. Und was meint man damit?
Ich bin harmonisiert worden ist ein ironisch-satirischer Begriff, der im Internet verwendet wird von den Internetnutzern, wenn ihre Postings, ihre Kommentare gelöscht wurden oder aber sogar ihre Konten gelöscht wurden in den sozialen Medien. Die Harmonie ist eines der meistbenutzten Wörter der Parteipropaganda. Das Volk soll harmonisch sein, der Staat soll harmonisch sein. Aber was Sie damit meinen, ist die Harmonie zwischen Befehl und Gehorsam. Es ist die Harmonie, die auf dem Friedhof herrscht.
Unser Ziel, ich zitiere einen Beamten, den Sie zitieren, unser Ziel ist es, das Verhalten der Leute zu normieren. Wenn alle sich der Norm gemäß verhalten, ist die Gesellschaft automatisch stabil und harmonisch. Das ist doch toll. Was wollen wir mehr?
Ja, das ist natürlich das Ziel eines jeden autoritären und autokratischen Staates, würde ich sagen. Es ist unter Xi Jinping wieder ausdrücklich verstärkt zu solchen Anstrengungen gekommen. Also wir sehen wieder was in China, was es eigentlich zuletzt auch unter Mao Zedong kam, nämlich der Versuch, einen neuen Menschen zu schaffen, ja, den zivilisierten, den ehrlichen, den gehorsamen, den normierten Menschen. Und das wird auf vielerlei Weise versucht. Das versucht man über die Gehirnwäsche, über die Propaganda, über die Erziehung in den Schulen und neuerdings immer mehr auch über die Digitalisierung des autoritären Systems.
Das ist doch der entscheidende Punkt, denn den neuen Menschen zu schaffen, das hat ja schon Lenin sozusagen in seine Direktiven geschrieben und Stalin hat es versucht, alle haben es versucht im Ostblock bis 1989, da gab es die Digitalisierung noch nicht. Wächst da jetzt auch, Stichwort künstliche Intelligenz, ein Apparat, ein technischer Apparat und technische Möglichkeiten heran, denen das gelingen kann, den neuen Menschen zu schaffen?
Zumindest wächst ein Apparat heran, dem diese totale Friedhofsruhe vielleicht tatsächlich gelingen kann. Denn anders als von vielen Optimisten, Netz- und Technikoptimisten vorhergesagt, haben die autoritären Systeme und allen voran China heute keine Angst mehr vor den neuen Informationstechnologien. Im Gegenteil, die Partei, die Kommunistische Partei, liebt das Internet, sie liebt die künstliche Intelligenz, sie liebt die Digitalisierung und sie stürzt sich mit einer Wucht und mit einer Leidenschaft in diese Digitalisierung, wie wir sie nirgendwo auf der Welt gesehen haben, weil sie sich tatsächlich davon Einmaliges verspricht. Sie verspricht sich, an einen Platz zu kommen, an dem noch kein anderer Autokrat war, obwohl alle davon geträumt haben. Nämlich sie verspricht sich davon, mit Hilfe dieser Technologien tatsächlich den Untertanen endlich lückenlos und komplett und total überwachen zu können.
Das schildern Sie in vielen anschaulichen Beispielen. Am erschreckendsten fand ich einen Versuch, den Sie schildern, nämlich der Versuch, Freiheit zu gewähren an Studenten. Die durften in einem Experiment an einer Universität über, ich weiß nicht, 6 Wochen oder 2 Monate lang ausbrechen aus dem eingehegten chinesischen Internet und weltweit auf alle chinesischen Seiten plötzlich zugreifen. Wohlgemerkt, es gibt ja auch welche in chinesischer Sprache, der New York Times und so weiter. Sie mussten also gar nicht Englisch können. Und Sie sagen, beziehungsweise die Ergebnisse sind, 5% der Studenten, die das durften, haben überhaupt das genutzt. Das heißt, die Gehirne sind schon alle so gewaschen.
Ja, das ist das Faszinierende, dass Propaganda und Zensur tatsächlich erstaunlich gut funktionieren. Und das ist auch das Faszinierende an dem chinesischen System die letzten Jahrzehnte gewesen. Ja, es wurde ja oft Orwell so als Metapher für das chinesische System auch in der Vergangenheit schon herangezogen. Und tatsächlich ist 1984 eine gute Erklärung für einiges, was da passiert. Aber es ist vielleicht nur die Hälfte des Bildes. Die andere Hälfte ist nämlich tatsächlich die schöne neue Welt, die wir in China haben. China ist eine Mischung aus beidem. Ja, China ist nicht mehr dieses Militärlager, das Orwell beschreibt und das unter Mao zum Beispiel noch geherrscht hat, das unter Stalin früher geherrscht hat. China ist mittlerweile ein Land, ein sehr, sehr buntes Land, ja, ein Land, vielleicht das Land mit dem größten Konsumstreben und der größten Freiheit zu konsumieren auch. Also wenn es eine Freiheit gibt in China, dann die Freiheit zum Konsum. Es ist fast schon auch eine Aufforderung, ein Befehl zum Konsum. Und da stürzen sich viele Leute rein und viele Leute dieser neuen Mittelschicht, die ja auch groß geworden sind die letzten Jahre mit ständigem Wohlstandszuwachs und Wirtschaftswachstum, die haben tatsächlich so etwas wie die Illusion von Freiheit. Und wenn, wie man am Beispiel dieser Studenten sieht, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, sie könnten jetzt auch jenseits der Mauer, jenseits der Great Firewall, die ihnen irgendwie den Zugang zu den Informationen eigentlich absperrt, sie könnten dort surfen, dann verspüren viele nicht einmal mehr das Interesse, weil auch das gesäuberte und auch das zensierte chinesische Internet noch immer so bunt ist und so aufregend und da passiert so viel und so viel Ablenkung, dass man da noch 100-mal ersaufen kann drin.
Nun ist Ihr Buch sehr, sehr kritisch mit dem chinesischen Staat und der KP. Man merkt aber, dass es Ihnen beim Schreiben so ein bisschen das Herz zerreißt, weil Sie China lieben. Können Sie überhaupt noch nach China fahren nach diesem Buch?
Ja, das ist eine Frage, die ich selber nicht beantworten kann. Ich habe China vor 2 Wochen verlassen und ich habe das Buch schon so getimt, dass es erscheint nach meiner Ausreise aus China, weil die chinesische Regierung auch in ihrem Umgang mit Journalisten und mit Kritikern immer unberechenbarer wird und immer schärfer. Ich weiß es nicht. Werde ich nochmal zurück dürfen nach diesem Buch? Also die kommunistische Partei ist in ihrer Gnade manchmal unberechenbar. Vielleicht schon. Ich bin ja eigentlich auch nur ein kleines Licht. Aber wenn man sieht, wie sie mit anderen Journalisten umgehen, es wurde gerade ein Kollege von mir aus Hongkong rausgeschmissen. Das gab es auch nicht bislang. Und das ist tatsächlich schon so. Also ich verlasse China, gehe jetzt zurück nach Europa, auch wegen meiner Kinder, weil ich denen gerne ein Leben in Europa jetzt ermöglichen will. Aber so ein bisschen bricht es mir schon das Herz, weil ich den Großteil meines Lebens mit China und in China verbracht habe, weil ich viele meiner besten Freunde zurücklasse in China und weil ich das beste Essen der Welt zurücklasse.
Sagt Kai Strittmatter. Wir sprachen über sein Buch Die Neuerfindung der Diktatur, wie China den digitalen Überwachungsstaat aufbaut und uns damit herausfordert. Piper Verlag, 288 Seiten, kosten 22 Euro. Wer sich ein objektives Bild verschaffen will, muss andere Informationsquellen nutzen als jene, die an Zeitungskiosken und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeboten werden, schreibt Egon Krenz, der letzte Staatsratsvorsitzende der DDR, und zwar in seinem Buch China, wie ich es sehe. Um das Ansehen des Deutschlandfunks bei Egon Krenz zu erhöhen, sei zum Schluss dieses schmale Buch, erschienen in der Edition Ost, wärmstens zur Lektüre empfohlen. Man kann daraus nämlich lernen, dass in China die Träume unbeirrter Leninisten, mit denen radikaler Kapitalisten zur Deckung kommen. Nehmen Sie alle Informationen mit. Denn wie sagt ein chinesisches Sprichwort, jedes Ding hat 3 Seiten. Eine siehst du, eine sehe ich, die dritte sieht keiner von uns beiden. In diesem Sinne ein rundum erleuchtetes Wochenende wünscht Florian Felix Wey.